Die Kirche prägt mit ihrem Eheverständnis kaum noch die Gesellschaft. Sie verwaltet Restbestände sakraler Folklore. Das schreibt die katholische Journalistin Christiane Florin in ihrem Buch Die Ehe, ein riskantes Sakrament. Sie schreibt aber auch, in dem Gedanken der Unauflöslichkeit der Ehe steckt so etwas wie Weisheit. Christiane Florin ist heute bei uns zu Gast. Warum steckt in dem Gedanken der Unauflöslichkeit der Ehe so etwas wie Weisheit?
Na, in dem Sinne, dass sich das einmal gegebene Versprechen, ich werde dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, aber auch das Versprechen auf dem Standesamt, sich ja nicht einfach auflöst, nur weil eine Ehe zerbricht. Also Menschen nehmen ja etwas mit, auch wenn sie danach nochmal geheiratet haben, wenn sie vielleicht auch noch ein drittes Mal heiraten. Sie nehmen ja von allen Ehen etwas mit. Das meine ich damit. Das ist nicht die Unauflöslichkeit in dem Sinne, wie die Kirche sie definiert, dass sie eben sagt, das geht wirklich nur einmal. Aber es ist von der Biografie her gedacht. Ja, gemeinsame Jahre, gemeinsame Kinder, das lässt sich nicht einfach auslöschen und das lässt sich auch nicht einfach wie Ballast von Bord werfen.
Also gibt es dem eine größere Ernsthaftigkeit und auch mehr Bedeutung?
Ja, ja, gut, klar.
Nun ist es aber so, dass diese Weisheit zur Folklore zu werden droht?
Das bezieht sich ja dann tatsächlich eher auf die kirchliche Eheschließung. Ich glaube, dass viele Sakramentalität und Sentimentalität bei der kirchlichen Trauung verwechseln. Was das Sakrament wirklich bedeutet, mit all seinen historischen Wurzeln, aber eben auch möglichen Folgen für die Zukunft, das ist doch kaum jemandem, der kirchlich heiratet, bewusst, muss ich ehrlich sagen, war mir auch nicht so bewusst, bis ich dieses Buch über die Ehe schrieb. Muss einem ja auch gar nicht alles so klar sein. Aber die kirchliche Hochzeit ist für viele die einzige Möglichkeit, dass überhaupt von Liebe gesprochen wird. Auf dem Standesamt wird nicht von Liebe gesprochen, in der Kirche wird ja dann über Liebe gesprochen. Aber da kann man ja nur sagen, dann im Wissen um das, was das Sakrament ist, naja, so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht nur die romantische Liebe, die da durch das Sakrament gefeiert wird, sondern es ist schon etwas mehr. Da nimmt man einen großen Teil der Kirchengeschichte auf den Buckel und das ist wenigen bewusst.
Können Sie uns denn 2, 3 Sätzen erklären, was ein Sakrament ist?
Ja, ein Sakrament ist ja ein Zeichen göttlichen Wirkens. Es ist eine Heils-, nach katholischem Verständnis, eine Heilsnotwendigkeit, versetzt einen in den Zustand der Gnade. Und das Interessante an der Ehe ist ja, es ist ein Sakrament, das jeden Tag gelebt werden muss. Kein Sakrament, das der Priester spendet, sondern das die Eheleute einander spenden und das jeden Tag neu, sicher sehr viel stärker, finde ich, als die Taufe und auch als die Eucharistie, dass jeden Tag neu gelebt werden muss. Auch natürlich das einzige Sakrament, das durch Sex vollzogen werden muss.
Klingt aber jetzt sehr anstrengend, jeden Tag neu.
Ist doch so. Ist eben ein Bund zwischen zwei Menschen, das ist per se anstrengend. Nähe, Liebe ist immer anstrengend, ist aber auch der große Reiz. Es ist eine große Aufgabe und das sehen wir ja heute, wo wir hohe Erwartungen an die Ehe haben, sehen wir ja erst recht, welche Aufgabe das ist.
Die unauflösliche Ehe entzieht die Ehegatten dem Mutwillen und der Tyrannei der Gefühle und der Stimmungen. Sie zitieren in Ihrem Buch den obersten katholischen Glaubenshüter Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Kardinal Müller scheint nicht viel von Gefühlen zu halten, oder?
Ja, mit den Gefühlen ist das im Katholizismus wie mit dem Glück. Die stehen eher im Verdacht, wechselhaft zu sein. Gefühle kann man auch mit dem Wort Launen gleichsetzen. Es ist nicht stabil. Oft kommen noch Triebe dazu. Nein, Kardinal Müller hat eine sehr negative Sicht auf die Gefühle. Aber ich glaube, er meint wirklich eher so dieses Romantische, dieses Flatterhafte, die Schmetterlinge im Bauch, die eben schnell vorbei sind und die für eine Ehe auch nicht reichen.
Hat er damit nicht recht?
Ja, Gott, ich hätte es anders ausgedrückt. Also Tyrannei der Gefühle, das finde ich schon wieder mindestens 3 Schlagzeilen zu hoch. Also was heißt, hat er damit recht? Ich glaube, solche Positionen basieren auch darauf, dass man sich mit leibhaftigen Menschen, mit noch lebenden Menschen überhaupt nicht unterhalten hat, sondern die basieren ja auf dem Studium toter Kirchenväter, toter Päpste, im Großen und Ganzen toter unverheirateter Männer.
Aber man verliebt sich doch mehr als einmal im Leben.
Ja, und was hat Kardinal Müller dazu gesagt?
Ja, das ist der Mutwillen und die Tyrannei der Gefühle. Denn man kann ja nicht jedes Mal, wenn man sich verliebt, von seinem Ehepartner trennen.
Ja, ich glaube, aber so hat er das ja auch nicht gemeint, sondern, also wenn ich es positiv lesen wollte, was er da sagt, es fällt mir aber ein bisschen schwer, weil es so realitätsfern ist, was er da sagt. Wenn ich es aber positiv verstehen wollte, was er sagt, dann meint er ja auch, dass man eben aufhört mit dieser permanenten Selbstbefragung, mit diesem permanenten, bin ich jetzt noch glücklich, könnte ich nicht mit dem anderen viel glücklicher sein. Aber ich würde das nicht Tyrannei der Gefühle nennen, weil ja früher gab es ja eine Tyrannei der Gefühllosigkeit. Ja, es gab eben gerade in katholischen Ehen auch sehr viel Gelte und im wahrsten Sinne des Wortes auch Tyrannei des Mannes über die Frau. Also insofern wäre ich da mit meiner Wortwahl etwas vorsichtiger.
Ja, das ist eine sehr martialische Wortwahl. Trotzdem, wenn ich mich im Frühling, die Sonne scheint, die Knospen und ich verliebe mich, das ist doch, was er meint. Dann stelle ich doch nicht sofort meine Ehe in Frage und unterwerfe mich diesem Gefühl und laufe dem...
Ja, wenn er das meint, hätte er es ja so sagen können. Also wenn er einmal das Wort Frühling und Frühlingsgefühle erwähnt hätte, wäre ich schon etwas glücklicher.
Sie waren im vergangenen Herbst bei der Familiensynode dabei. Mhm. Wie war das denn? Ganz von außen hört sich das ziemlich spooky an, wenn man dieses Bild auch sieht, wo hunderte alter Männer in der Synodenaula sitzen und über Sex und Ehe reden.
Ja, es war auch spooky. Nicht nur aus diesem Grund, aber sicher auch aus diesem Grund. Also ich habe ja... ohnehin immer das Thema Frauen auf meiner Agenda, aber das natürlich beim Thema Ehe und Familie. Frauen allenfalls die Rolle der Beobachterinnen spielen dürfen, das ist natürlich per se etwas merkwürdig. Merkwürdig ist aber ja auch, dass der Papst seinen Bischöfen im Grunde verordnen musste, dass sie sich mal mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Ja, der Papst hat ja die Gläubigen gefragt, wie lebt ihr eigentlich, wie liebt ihr? Und das war der Startschuss für diese ganzen Familiensynoden. Und mein Eindruck war doch stark, die hatten sich vorher nie mit der Wirklichkeit in Ehen, in Familien beschäftigen müssen und waren regelrecht überfordert von der Flut an empirischen Daten, die da über sie hereinbrach. Und rein vom Optischen her, nun war ich in der letzten Woche da, das mag so manches entschuldigen, muss ich auch sagen, auf mich wirkten die alle sehr, sehr ermüdet. Also so nach dem Motto, so jetzt haben wir uns da wochenlang zusammengesetzt, weil der Papst es uns eben aufs Auge gedrückt hat, aber jetzt ist auch gut. Und die Abschlusserklärung war ja dann auch so in ihrer ganzen Zögerlichkeit, in ihren Rückgriffen auf vorherige päpstliche Papiere, das war ja eigentlich nicht der große Aufbruch, sondern allenfalls ein paar Türchen, die man spaltbreit geöffnet
Aber viele
hat.
Sagen nun, das Resümee, also das Papier des Papstes, das jetzt herausgekommen ist, das heißt sehr diplomatisch, also für die Konservativen ist was dabei, es ändert sich nichts an der katholischen Lehre, für die Andersdenkenden ist was dabei, jetzt dürfen wir wenigstens machen, was wir wollen, solange wir irgendwie das Gefühl der Barmherzigkeit drüber schreiben. Ist doch sehr klug. Sehr.
Ja, der Papst ist ja auch über das Ergebnis der Synode hinausgegangen. Diplomatisch ist es in dem Sinne, dass er auch gemerkt hat, wo die Knackpunkte sind. Thema Homosexualität, das hat ja die Synode fast zum Platzen gebracht. Da ist ihm ja klar, da kann er nicht weitergehen, ohne sogar die Einheit der Kirche aufs Spiel zu setzen. Insofern, ja, da diplomatisch. Aber es war eben auch in Rom im vergangenen Oktober geradezu physisch zu spüren, diese ermüdete Bischofstruppe. Und der Papst da vorne, der eigentlich mehr erwartet hatte. Er hat es ja auch in seinen Abschlussworten, sowohl in der Abschlusserklärung als auch in der Predigt damals gesagt, er ist beharrlich und er wird an dem Thema Realitätsnähe, Barmherzigkeit dranbleiben, auch wenn nicht alle Bischöfe bereit sind, ihm da zu folgen.
Nun ist er aber keine 62 Jahre mehr, sondern ein bisschen älter. Wird er das schaffen? So viel Zeit hat er ja.
Also ich finde, ja gut, manche sagen ja, der Mann ist ein Rätsel und so weiter. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, er hat das, was er in seiner allerersten Predigt angekündigt hat, Barmherzigkeit, auf den Einzelnen zugehen, immer den Einzelnen anschauen, das hat er doch ganz konsequent bis heute durchgezogen. Er hatte ein richtiges Programm verfolgt. Er ist angetreten vor den Kardinälen damals, vor seiner Wahl und hat gesagt, hier dieser theologische Narzissmus, den wir hier bisher erlebt haben, der soll ein Ende haben. Und das zieht er doch durch. Ob das jetzt konservativ ist oder ob das reformerisch ist, das ist schon ziemlich, ziemlich reformerisch. Auch wenn er natürlich nicht gesagt hat, hier, wir werden die katholische Ehe für Mann und Mann oder Frau und Frau einführen, das sicher nicht. Aber dass er ein Veränderungsprogramm hat, an dem er festhält, das ist doch klar erkennbar.
Aber sind das nicht, wenn wir auf die Gesellschaft in Deutschland blicken, alles Scheingefechte? also dieses wiederverheiratete, geschiedene Zulassung zur Kommunion, das ist nichts, was heute jemanden von der katholischen Kirche abschreckt oder zur katholischen Kirche führt, sondern die Probleme der Menschen liegen ganz woanders und die haben diese Feinheiten der katholischen Theologie doch längst für sich persönlich gelöst und machen es in ihren Gemeinden so, wie sie es für richtig halten.
Richtig, und trotzdem war natürlich diese Frage der wiederverheirateten Geschiedenen ein Punkt, an dem sich sehr viel entschieden hat. Also auch wer selber ja gar nicht davon betroffen ist, hat das ja doch als Lackmustest für die Veränderungsbereitschaft gesehen. Und dass der Papst hier die Einzelfallprüfung dezidiert ermöglicht hat, dass auch Priester, die das schon lange so handhaben, jetzt eben nicht mehr, ich sag mal, erpressbar sind, dass die nicht mehr denunziert werden können bei ihrem Bischof oder in Rom. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung, die auch Leute wahrnehmen, die nicht davon betroffen sind. Dass die katholische Vorstellung von Ehe diese Gesellschaft nicht mehr prägt, das ist ja ganz klar. Und trotzdem hat, glaube ich, das päpstliche Schreiben nicht nur den Kern der total engagierten, total interessierten und am besten noch theologisch gebildeten Katholiken erreicht, sondern auch Außenstehende haben verstanden, worum es diesem Papst geht und dass dem eben etwas gelungen ist, was seinen Vorgängern nie gelungen ist, nämlich sich dem konkreten Menschen zuzuwenden und nicht immer nur über den Menschen an sich zu schreiben.
Sie sind voller Hoffnung und Zuversicht, wenn Sie auf Papst Franziskus
kommen. Ach, was heißt voller Hoffnung und Zuversicht? Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass so ein Mann überhaupt Papst werden kann. Ja, wenn Sie ein Schreiben nehmen wie Evangelii Gaudium, wenn das jemand vorher geschrieben hätte, der eine Theologenkarriere vor sich hat oder der Priester werden wollte, der wäre doch weder Theologe noch Priester geworden, weil man gesagt hat, das ist ja Kirchenkritik pur, das ist ja nahezu Häresie. Also, dass das dann doch möglich ist, das lässt für mich manchmal auf ein Wirken des Heiligen Geistes schließen. Was von ihm bleibt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, vieles von dem, was er jetzt schon erreicht hat, das lässt sich nicht mehr so einfach zurückdrehen. Vielleicht geht es einem wie Johannes dem 23. dann mal, dass ein Papst seine Stärke auch nicht nur im Pontifikat entfaltet, sondern vor allem dann auch im Rückblick darauf.
Wir wollen jetzt noch einen kleinen Eindruck aus dem Buch bekommen. Mögen Sie uns zum Abschluss den wunderbaren letzten Absatz aus Ihrem Buch vorlesen?
Gern, wenn der mit wunderbar annonciert ist. Natürlich besonders gern. Das Buch ist fast zu Ende. Meine Ehe besteht noch immer. Und noch immer habe ich, abgesehen von dem realistischen Blick auf die Unauflöslichkeit, keine Tipps parat. Gestiegen ist im Laufe des Schreibens meine Skepsis gegenüber allen Ratschlägen, wie die perfekte Liebe, der perfekte Sex und die perfekte Beziehung auszusehen haben. Gestiegen ist meine Skepsis gegenüber dem pathetisch-katholischen Getöse der Ehe als Berufung. Gestiegen ist schließlich meine Dankbarkeit dafür, dass es bei uns schon so lange grundlos gut gegangen ist. Zu hohe Ansprüche an die Ehe bergen ein hohes Risiko, zu niedrige auch. Das richtige Maß aus Anstrengung und Gottvertrauen, Gelassenheit und Leidenschaft erfasst einen Satz, den sich kein qua Amt Unverheirateter, sondern ein in 5 Ehen erprobter Schauspieler und Stückeschreiber ausgedacht hat. Zitat: Das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt darin, dass man einander verzeiht, sich gegenseitig geheiratet zu haben, sagte Sascha Guitry. Wenn beide darüber lachen können, sinkt das Scheidungsrisiko. Man sollte die Ehe vielleicht doch nicht zu ernst nehmen.
Vielen Dank, Christiane Florin. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für Ihr spannendes Buch, das viele Fragen stellt und zum Glück nicht alle Antworten parat hat. Was die Ehe war, was sie ist, was sie sein soll, davon handelt das Buch mit dem Titel »Die Ehe, ein riskantes Sakrament«. Es ist im Kösel Verlag erschienen. Das Buch hat 172 Seiten und es kostet 18 Euro.